Morgens der Predigt schon ein bisschen eingeführt, hat ein Stück weit aufgrund seiner Erfahrung von gestern uns mal deutlich gemacht, dass das Ende des Lebens manchmal recht schwierig ist, weil auch unsere Eltern, lieben Geschwister, sich nicht raussuchen können, wie schnell sie nach Hause gehen und wie einfach, sondern es liegt alles in Gottes Hand. Aber wir sollten einfach auch erkennen, das ist nicht beschränkt auf das Ende des Lebens. Wenn ich hineinschaue in meine Klasse auf Grishona, wir waren 22, davon sind ganze Menge Brüder, damaligen Brüder, nicht mehr im Glauben unterwegs. Wo ich, kann ich bis heute noch nicht wahrnehmen, kann ich nicht nachvollziehen, fällt mir wirklich schwer, auch leide ich drunter. Aber oft durch Erfahrungen, die sie gemacht haben, durch Lebensführungen, sind sie so ins Schleudern geraten, dass sie am Ende total, also nicht nur den Dienst, das ist für mich auch noch schlimm genug, wenn man berufen ist und dann den Dienst aufhört, obwohl man da noch überlegen könnte, ja, es gibt vielleicht auch neue Führungen oder so, da kann sich auch die Führung im Leben ändern. Aber wenn man komplett dem Glauben absagt und den komplett zur Gemeinde und zu Jesus nichts mehr haben will und nichts mehr kennt, ist das schon eine Herausforderung. Also es gibt Situationen unseres Lebens, die uns herausfordern. Und der Psalmist Asaf, das ist der Psalmist, der kennt das. Und in ihm nagen auch Zweifel. Und im Text, in den ersten Versen werden die Worte genannt, er wäre fast gestrauchelt. Das ist das, was ist fast gestrauchelt, er wäre fast gefallen. Oder er hätte fast den Halt verloren. Den Halt im Glauben, den Halt bei seinem Gott. Ja, und dieser bekannte Psalm, den viele von uns ja kennen oder wenigstens ein paar Verse oder den einen Vers ist, dennoch bleibe ich. Genau, und den wollen wir uns anschauen und wollen miteinander lesen und hören. Ein Psalm von Asaf. Gott ist gut zu Israel. Zu denen, die ein reines Herz haben. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Um mein Haar hätte ich den Halt verloren. Denn ich war neidisch auf die Angeber, als ich sah, wie gut es den Frevlern ging. Sie leiden ja offenbar keine Schmerzen. Ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Die harte Arbeit der Menschen kennen sie nicht. Und die Sorgen der Leute berühren sie nicht. Darum tragen sie ihren Hochmut wie eine Halskette und hüllen sich in einen Mantel von Gewalt. Aus ihren Augen grinst der Wohlstand hervor. Vor lauter Einbildung hüpft ihnen das Herz. Sie spotten und reden in böser Absicht daher, verdrehen die Worte und schüchtern ein. Sie reißen den Mund auf bis zum Himmel und lassen auf der Erde ihre Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu. Von ihren Reden bekommt es nicht genug. Sie sagen, wie sollte Gott davon erfahren? Was weiß denn schon der Höchste? Schaut nur hin, so leben die Frevler. Alle Zeit sind sie frei von Sorgen und vermehren ihr Vermögen. Ja, umsonst behielt ich ein reines Herz und wusch in Unschuld meine Hände. Denn die Sorgen blieben mir Tag und Nacht. Jeder Morgen war für mich eine Strafe. Wenn ich gesagt hätte, ich will so reden wie sie, hätte ich die Gemeinschaft deiner Kinder verraten. So dachte ich nach, um das zu verstehen. Doch es war mühselig in meinen Augen. Schließlich ging ich in die Heiligen, in Gottes heilige Hallen und begriff, welches Ende die Frevler erwartet. Ja, du hast sie auf glatten Grund geführt und sie auf ihre Täuschung hereinfallen lassen. Ganz plötzlich kam für sie das Entsetzen. Schlagartig fanden sie ein schlechtes Ende. Wie bei einem Traum, dem ein böses Erwachen folgt. Und wenn sie dann erwachen, Herr, sind sie nur ein Schatten ihrer selbst. Wenn mein Herz verbittert ist und mich die Nieren stechen, dann bin ich so dumm wie ein Rindvieh und stehe vor dir wie ein Ochse vor dem Berg. Trotzdem bleibe ich immer bei dir. Luther, dennoch bleibe ich immer bei dir. Du hast mich an die Hand genommen. Du führst mich nach deinem Plan. Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in deine Herrlichkeit auf. Wenn ich in den Himmel, wen habe ich denn im Himmel? Bei dir zu sein ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Auch wenn mein Leib und mein Leben vergehen, bleibst du Gott trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. Ja, wer sich von dir entfernt, der wird umkommen. Wer sich von dir abwendet, den vernichtest du. Ich aber bekenne, Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Bei dem Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Von all seinen Werken will ich dir gerne erzählen. Soweit die Worte von diesem Psalmist. Der Psalmist schwebt zwischen zwei Gegensätzen in seinem Leben. Und diese zwei Gegensätze, die möchte ich euch ein bisschen darstellen heute mit meinen vielen Bananenkisten, die ich euch mitgebracht habe. Oh, jetzt habe ich es verbogen hier. Wir fangen an auf der einen Seite, könnte man sagen, die Geborgenheit. Und auf der anderen Seite haben wir im Text, das habe ich nicht schön mehr, aber egal, Verbitterung. Auf der einen Seite ist es die Geborgenheit und auf der anderen Seite die Verbitterung. Wenn mein Herz verbittert ist und mich die Nieren stechen. Das ist die eine Situation des Psalmisten. Und auf der anderen Seite, genau in demselben Psalm, in den selben Versen, kommt ein bisschen später, bei dir zu sein ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Totale Geborgenheit bei seinem Gott. Wie neutestamentlich bei Jesus Christus. Und da irgendwo dazwischen hängt dieser Psalmist. Auf der einen Seite ist er manchmal mehr bei der Verbitterung und manchmal ist er mehr bei der Geborgenheit und vielleicht der Psalm hilft ihm, von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen. Verbitterung, was ist Verbitterung? Was verstehen wir unter Verbitterung? Wenn jemand wirklich die Lebensfreude verliert, wenn diese Dinge in seinem Leben so tiefgreifend sind und so wiederholt vorkommt, dass er aus eigener Kraft nicht mehr rauskommt. Dass er keinen Ausweg sieht und dass er keine Hoffnung mehr hat. So tiefgreifender Unverständnis, Ärger über diesen Gott, über sein Leben, über das, was gerade passiert. Interessant fand ich hier, und wenn mich die Nieren stechen, und da wird ja ein Stück weit deutlich, dass ja auch diese Situation dann auch körperliche Konsequenzen haben kann und hat. Und auf der anderen Seite, es ist wunderbar, bei dir zu sein. Die totale Geborgenheit. Und jetzt wäre ganz nochmal wichtig, ich werde es später nochmal betonen, ja, es geht nicht um irgendwann einmal im Himmel, dann wird es schön werden, aber auf der Erde haben wir halt einen schweren Weg. Nein, bei dir zu sein ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Es geht um das Jetzt, um das Hier, um das Unterwegssein mit Jesus. Aber was hat den Psalmisten verbittert? Oder was ist die Problematik, in der der Psalmist im Grunde drinsteht? Jetzt muss ich die richtige Ding finden hier. Das ist unten drunter. Mal hier, gucken hier. Da, nee, halt. Da haben wir es, hier. Das ist er. Das Erste, was hier auffällt im Psalm, ist der Neid. Der Neid. Der erste Begriff. Kommt im Psalm ganz, ganz wichtig vor. Denn ich war neidisch, heißt es. Denn ich war neidisch. Der Psalmist blickt auf die Nichtchristen. Müssen wir an dieser Stelle wirklich erkennen. Das sind viele, viele Verse, die davon im Grunde sprechen, die das deutlich machen. Wie geht's den Nichtchristen, denen, die nicht mit Gott unterwegs sind, so gut? Und wie geht's mir im Verhältnis so schlecht? Das ist das, womit der Psalmist kämpft. Neid. Neid ist etwas, was an uns Menschen nagt. Ich kann jetzt nicht in euch hineinschauen, ich will es auch gar nicht. Ich gehe davon aus, dass die meisten, vielleicht sogar alle, mal Probleme, Herausforderungen mit dem Neid haben oder dass sie wenigstens kennen. Und bitte, wenn es um Neid geht, bitte denkt nicht nur an das große Auto vom Nachbar, was vielleicht einer gerne hätte. Das ist vielleicht für die wenigsten von uns ein Problem. Ja, manche fahren gerne einen Corsa, sind da total zufrieden mit, das ist für die gar kein Problem. Andere denken dann schon an einen BMW. Entschuldigung, ich gucke jetzt in Eva. Nein, ist in Ordnung, ja. Aber das fällt mir jetzt gerade so ein. Ja. Aber bitte denkt nicht nur an solche Dinge. Ja, Neid, da geht es um viele andere Dinge in dem Leben. Neid auch unter uns, unter Christen, das ist nicht nur beschränkt auf Nicht-Christen. Neid auf die, denen es scheinbar in der Familie besser geht, weil sie dort nicht so viele Herausforderungen haben. Weil scheinbar die Kinder lieber sind oder näher an den Eltern dran sind und die Streitigkeiten und Schwierigkeiten in der Familie nicht so groß sind. Neid über verschiedene Begabungen, die einer mitbringt. Ja, der ist so gut, der kann das so gut und der macht das so gut. Und was kann ich? Ich kann gar nichts. Obwohl es ja gar nicht stimmt. Jeder von uns kann was. Nur vielleicht was anderes. Wir machen den Unterschied, dass scheinbar der, der vorne in der Kanzel steht, etwas Besseres kann, wie derjenige, der im Grunde die Toilette putzt. Ja, ich kann euch sagen, wenn ich die Toilette putzen würde, ich weiß nicht genau, ob das so gut gehen würde, auf die Dauer. Das kann ich nicht so gut. Entschuldigung, den Witz habe ich nicht mitgekriegt, aber macht nichts. Genau. Neid, Neid kennen wir. Und so ist es. Und Neid, dieses Vergleichen mit anderen, fordert uns heraus. Und weil wir uns vergleichen und plötzlich fühlen wir uns weniger wert. Und wen klagen wir an? Gott. Gott, schau doch, wie gut der ist und was der kann und was er hat und wie die Familie ist und wie die Gesundheit ist und wie sein Leben ist und was er alles gereicht hat und wer sein Beruf ist und. Und dann, und ich bin ein armer Tropf. Gott, du hast mich vergessen. Du kennst mich nicht mehr. Wie kann das nur sein? Stelle wäre es vielleicht gut, wenn wir ein paar Sekunden Stille haben und jeder für sich einmal überlegt, welchen Punkten seines Lebens Neid ihn herausfordert. Einfach für sich in der Ruhe mal überlegt, ja, wo ist mein Punkt, wo ich damit kämpfe? Dass ich schöne Haare habe oder der andere keine mehr oder umgekehrt. Meine Figur. Es gibt viele, viele Punkte. Neid, vergleichen mit anderen. Und die fordern mich heraus in meinem Leben, in meinem Verhältnis zu Gott, weil ich mich benachteiligt fühle. Der Psalmist spricht aber noch über ein zweites Thema. Das zweite Thema ist das Thema Sorgen. Zweite Thema ist das Thema Sorgen. Denn die Sorgen blieben mir Tag für Tag. Jeden Morgen war für mich eine Strafe. Auch da bin ich überzeugt, dass wir uns alle sorgen. Manche gehen etwas leichtere durch Leben, ja, und manche gehen etwas schwerer durch Leben. Das ist Realität. Aber ich bin überzeugt, wir alle kennen Sorgen. Tiefgreifende Sorgen in unserem Leben. Und wenn man in die Welt hineinschaut, dann wird für den einen oder anderen die Sorge noch viel, viel größer werden. Wie wird das alles werden mit diesem Krieg zwischen Russland und Amerika, der gerade in der Ukraine stattfindet? Wird irgendwann doch mal die Atombombe geschmissen werden und dann haben wir den Weltkrieg? Wie wird das werden mit China und dem Westen, was sich zurzeit hochschaukelt? Ist Indien wirklich der neue Partner, den wir haben und brauchen? Oder ist er nicht auch irgendwo rechts und links dabei? Also ihr merkt, Sorgen gibt es genug, Sorgen in meinem eigenen Leben. Wo werde ich leben in 10, 15 Jahren, wenn ich älter werde und nicht mehr kann? Wie wird das gehen? Haben wir dann alle noch genug Geld und Rente, dass wir das alles bezahlen können mit der Inflation, die vielleicht ja bleiben könnte oder auch nicht? In anderen Ländern sieht es ja noch ganz anders aus. Wir haben mal im Land gearbeitet, im Kongo, da waren wir alle Millionäre. Ein Brot hat 1 Million gekostet, weil die Inflation dementsprechend war. Wir hatten in diesen 2 Jahren 3-mal neue Scheine, weil die Scheine nicht mehr groß genug waren. Ja, also ein Stück weit haben wir es miterlebt, aber aus einer guten Situation, denn wir hatten ja immer unser Geld in D-Mark oder in Euro. Ja, im Grunde nicht vergleichbar wie die Leute dort vor Ort. Sorgen gibt es doch genug. Ja, und Gott, und du bist nicht da und du lässt uns alleine und du hilfst uns nicht. Und was machen wir jetzt? Und das belastet uns und das fordert uns heraus. Und wie viele Fragen unseres Lebens können wir nicht beantworten? Würden sie aber gerne im Griff haben. Denn wir Menschen haben halt alles gerne im Griff. Auch das fordert den Psalmisten und uns heraus. Die Sorgen unseres Alltags. Und an der Stelle möchte ich einen Schritt einmal über den Psalmist hinausgehen. Weil bei der Beschäftigung über das Thema, wo Menschen wirklich zum Straucheln kommen am Glauben, habe ich in meiner Erfahrung festgestellt, es gibt noch ein Thema, was in dem Psalm nicht vorkommt, was ich aber mit hineinnehmen möchte in die Predigt. Und das ist das Thema Enttäuschung. Enttäuschungen unter uns Christen. Christen enttäuschen andere. Und ich kann euch sagen, ich war jetzt 33 Jahre im Dienst. Ich habe manches miterlebt, wo man nur denken kann, gibt's das? Eine der ersten Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben, war ein lieber Prediger, der uns verboten hatte für die Jüngeren und jetzt die jüngeren Generationen, dass wir uns einmal im Monat einen Tag sehen durften als Verlobte. Das war schon zu viel. Wieso braucht ihr sowas? Die Gemeindediakonin muss bei uns in der Gemeinde sein. Das ist die Pflicht. Gibt es sowas? Ist sowas denkbar? Und. Enttäuschungen voneinander. Enttäuschungen, wo Christen andere Menschen enttäuscht haben. Und automatisch kommt es ja, aber wenn das so ist, wenn das da los ist, dann lasse ich es lieber. Das hat doch keine Zukunft. Mein lieber Klassenbruder, mein Zimmerbruder für 2 Jahre auf Geschona, war in Österreich beim Blauen Kreuz unterwegs. Er wurde dort dementsprechend behandelt, dass er nach Hause gehen musste, der als Schweizer nach Hause gehen musste in die Schweiz. Wenige Jahre später war seine Ehe kaputt. Er hat mit dem Glauben nichts mehr im Hut. Er ist nicht mehr da. Er will von Gott nichts mehr wissen. Weil Menschen ihn dementsprechend behandelt haben. Enttäuschen einander. Gut, man kann sagen, die Erwartungen sind zu hoch, die wir einander haben. Wir sind alle auch nur mal Menschen in der Gemeinde, das ist richtig. Wir sind auch nur Menschen in der Gemeinde, wo Menschen unterwegs sind, da menschelt es halt. Und trotzdem sollte man doch ausgehen vom inneren Gedanke her. Aber wir sind doch Christen, da soll doch Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, da sollte doch im Grunde ein Miteinander ein Weg gefunden werden. Das soll doch möglich sein in Gemeinde. Das ist doch in einer guten Firma auch. Es gibt natürlich auch schlechte Firmen, das weiß ich. Wo wirklich Menschen leiden müssen und wirklich herausgefordert sind und die Enttäuschungen auch riesig sind. Aber es gibt auch gute Firmen, die manchmal, wenn man so hört, wenn man so mitkriegt, mancher Gemeinde im Miteinander weit voraus sind. Also wir haben hier drei gravierende Themen, die der Psalmist 2 davon anspricht und eines, was ich ergänzt habe. Der Neid, der uns herausfordert, das Vergleichen mit anderen und damit die Folge, ja, dann bin ich ja weniger wert, Gott, wie kannst du nur? Die Sorgen, die mich treiben, die mir die Unruhe geben, wo mich einfach nicht loslassen, die mich nachts nicht mehr schlafen lassen. Ja Gott, wo ist die Antwort? Wieso lässt du mich alleine mit diesen ganzen Herausforderungen? Ich erwarte von dir, dass du da bist. Und die Enttäuschung, die wir untereinander und miteinander erleben. Der Psalmist war kurz davor, da war dabei, verbittert zu werden, weil diese Dinge ihn so belastet haben. Weil ihn das fertig gemacht hat. Jetzt wollen wir aber auch noch die andere Seite anschauen. Die andere Seite wollen wir beginnen mit Halt. Im Text heißt es, du hast mich an die Hand genommen. Der Psalmist erlebt von Gott, dass er an die Hand genommen wird. Und da ist für mich so ein Bild, so ein Papa oder eine Mama oder mir auch ein Onkel, ist ja egal, so ein Erwachsener, der das Kind an die Hand nimmt, wenn er über so eine Mauer balanciert. Ja, meine Enkel waren ja vor kurzem da, ja, unten gibt es ja die Mauer bei unserem Nachbar da, wo die Weide ist. Ja, und klar, die wollen natürlich oben werfen. Ja, okay, dann gebt mal die Hand. Ja, er hat mir die Hand gegeben. Er hat meine Hand genommen. Er hat mir Sicherheit gegeben. Er hat mir geholfen, über die Unebenheiten, über die Gebirgsbäche hindurch. Und gerade so, wenn man im Wandern geht in den Bergen, dann helfen sich sogar Erwachsene, indem sie sich einander die Hand geben, wenn es schwierig wird, wenn es glatt wird. Weil wenn man eine Hand hat, wenn man eine Hand halten darf, dann hat man innere Sicherheit. Der Psalmist erfährt, dass Gott ihn an die Hand nimmt. Er führt ihn hindurch. Er nimmt die Herausforderung nicht weg. Die Steine auf dem Weg sind genauso groß. Aber er sorgt dafür, dass der Psalmist, dass ich, der ich vielleicht in einer ähnlichen Situation bin, nicht falle. Dass ich nicht verbittert werde, dass ich nicht aufgebe, weil er meine Hand hält und mir hilft, mich nicht immer zu vergleichen, möglichst ganz wenig, im besten Fall ganz, ganz wenig vergleichen mit anderen. Denn ich bin ich und der andere ist so, wie er ist. Und er ist anders und ich bin anders. Und generell, wenn es nicht um Sünde geht, ist beides gut. Er nimmt mich an der Hand, wenn Sorgen mein Leben plagen. Er nimmt mich in der Hand und gibt mir Sicherheit. Ja, ich bin da, kommen wir gleich nochmal drauf. Ich lasse dich nicht los. Ich helfe dir auch durch diese Zeit in der Familie. Ich helfe dir auch durch diese Zeit in der Weltgeschichte. Ich führe dich. Und er hilft uns auch, wenn Christen uns enttäuscht haben. Und er zeigt uns, dass er anders ist. Dass er uns nämlich nicht loslässt. Auch wenn andere uns fallen lassen. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Das zweite, was mir aufgefallen ist, ist die Nähe. Die Nähe. Der Psalmist lebt, erlebt die Nähe Gottes. Er erlebt, dass Gott bei ihm ist. Und er nicht durch die ganzen Situationen seines Lebens sich alleine durchkämpfen muss. Auch da weiß ich natürlich nicht ganz genau, wie ihr das euer Leben unterwegs seid. In den besten Fällen, wenn ihr verheiratet seid oder wenn ihr noch einen Ehepartner habt, dann ist es der Ehepartner, wo man im ersten Fall mal sowas miteinander trägt und dann Nähe verspürt und dann auch ein Stück weit das einen aufbaut. Aber es gibt genug Situationen, wo das auch in der Ehe nicht funktioniert. Es gibt genug Situationen, wo Menschen auch keinen Ehepartner haben, wo sie wirklich alleine sind, gefühlt alleine sind, erlebt alleine sind in ihrem Alltag. Und die dürfen wissen, oder wir dürfen wissen, wie der Psalmist das erfahren hat: Ich bin nicht alleine. Gott ist nah bei mir. Und das ist gut so. Wenn ich abends in meinem Wohnzimmer sitze und Sorgen nicht plagen, dann weiß ich, mein Gott ist da. Und ich kann sogar mit ihm reden. Und wenn ich stille werde und das Wort Gottes aufschlage, redet er sogar noch mit mir. Ich darf seine Gegenwart erleben. Seine Liebe. Seine Barmherzigkeit und Geduld. Sein immer wieder mir nachgehen. Auch wenn mich diese Dinge auf dieser anderen Seite immer wieder herausfordern und plagen. Er lässt mich nicht alleine. Und da dürft ihr gerne dieses Gleichnis vom Schaf im Grunde mit im Kopf haben. Das eine verlorene Schaf. Und der Hirte setzt alles dran, um dieses eine verlorene Schaf wieder nach Hause zu bringen. Und vielleicht der eine oder andere kennt dieses Bild damals in meiner Jugend, kenne ich das noch, ja, der Hirte mit dem Schaf über den Schultern, der da durch die grünen Auen im Grunde marschiert. Ja, dieses wunderbare Bild, das Nähe, ich darf Geborgenheit wissen, ich weiß, er ist da, er trägt mich, er lässt mich nicht alleine. Er hat mich an der Hand, er ist in der Gegenwart bei mir. Ja, und dann kommt natürlich noch das Dritte, das für den Psalmisten auch ganz, ganz entscheidend ist. Das Dritte, was wir haben, ist die Hoffnung. Die Hoffnung auf den Himmel. Die Hoffnung, dass Gott hineinwirken kann in meine jetzige Situation. Und da sollte uns nochmal dieser Vers von vorhin bewusst werden. Der Psalmist lebt nicht in der Hoffnung, irgendwann einmal, dann wird es besser, aber jetzt tut mir einfach leid, es ist einfach schrecklich. Nein, er genießt es jetzt in der Nähe Gottes, an der Hand Gottes auf dieser Erde unterwegs zu sein. Also diese Hoffnung ist nicht eine Hoffnung auf das Jenseits, dann einmal, wenn ich gestorben bin, wenn ich dann 99 bin und dann hier nicht mehr da bin, ja dann wird es besser. Nein, in der Gegenwart Gottes, in der Nähe Gottes dürfen wir erwarten, erhoffen, erbeten, dass es besser wird und besser ist. Und das passiert, da bin ich überzeugt, weil er uns einen neuen Sinn und ein neues Ziel in unser Leben hineingibt. Das Ziel unseres Lebens ist von der Bibel her halt nicht, im Grunde möglichst viel zu arbeiten, möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst viel Ansehen zu haben, möglichst viel Ehre zu bekommen, mein Hobby voll auszugenießen. Das ist nicht der Sinn des Lebens, sondern der Sinn des Lebens, was Gott in uns hineinlegen möchte, ist, dass wir Licht und Salz für ihn sind. Und das ist dann ganz uninteressant, ob ich das mit der Krücke mache, ob ich das auf dem Krankenbett mache, ob ich das zu Hause mache, das ist ganz egal. Ich kann immer in jeder Situation meines Lebens das sein, Licht und Salz für ihn. Und dann liegt es nämlich nicht an der Größe meines Grundstücks oder an dem Titel, den ich trage oder an dem Ansehen, den ich genieße. Sondern es liegt daran, dass er durch mich hindurch wirken möchte. Vor wenigen Tagen hatten wir die Losung, vielleicht erinnert sich der eine nochmal dran, ja, wo dran klar wurde, ja, dass wir letztlich zum Segen für andere auf dieser Welt unterwegs sind. Das ist das Ziel, das ist der Sinn. Ich darf und kann und werde von Gott gewollt, dass ich ein Segen bin für andere. Diese Hoffnung, dieses Wissen, diese Gewissheit von Gott her darf mein Leben prägen und prägt es jetzt bis in die Ewigkeit. Bis in die Ewigkeit. Also, wir haben auf der einen Seite haben wir die Herausforderungen, die wir haben. Vom Psalm her Neid und Sorgen, die den Psalmisten im Grunde auffressen. Ich habe ergänzt noch die Enttäuschungen, die wir uns einander zutun oder einander wehtun. Auf der anderen Seite das Erlebnis des Halt, der Nähe Gottes und der Hoffnung, die uns Gott gibt. Also wir haben auf der einen Seite die Gefahr der Verbitterung und auf der anderen Seite die Geborgenheit bei ihm. Das ist die Situation. Und jetzt ist die Frage für mich oder war für mich, ja, wie hat der Psalmist geschafft, von dieser einen Seite auf die andere Seite zu kommen, da im Grunde hindurchzudringen? Und ich habe festgestellt, es gibt eine Sache, in der er es geschafft hat, indem er Gott begegnet ist. Da heißt es mittendrin, Vers 17, schließlich ging ich in Gottes heilige Hallen. Ich bin meinem Gott begegnet. Der Psalmist spricht wahrscheinlich von dem Tempel, dort, wo Gott gegenwärtig war in der damaligen Zeit, wo er präsent war, das Allerheiligste, da hat er wohl vorne dran gesessen und hat die Nähe Gottes gespürt. Er hat vielleicht gespürt, wie Tausende mit ihm zu diesem besonderen Fest gepilgert sind, und wie Gott lebendig wurde. Und wir heute, wir begegnen Gott in Jesus Christus. Wenn wir uns aufmachen, Gott zu begegnen, wenn Gott uns begegnet, bitte, das ist beidseitig. Wir können keine Begegnung von Gott erzwingen, sondern Gott möchte uns begegnen. Aber wir müssen uns öffnen für Gottes Begegnung. Wir müssen stillen werden für Gottes Begegnung. Wir müssen Zeit finden, ein Herz öffnen für Gottes Begegnung. Wir müssen uns mit seinem Wort beschäftigen. Wir müssen uns öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Durch das Wort, aber auch sonst in unserem Leben. Wir müssen uns öffnen für die Gemeinschaft, die Familie Gottes, mit der wir unterwegs sein dürfen. Wo wir auch Gott, unserem Herrn Jesus Christus, begegnen dürfen. Und das letztlich führte den Psalmisten aus der Gefahr der Verbitterung oder aus der Verbitterung heraus in die Geborgenheit, die Begegnung mit Gott, die Begegnung mit Jesus Christus. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Wenn ihr da drin hängt, wenn das euer Leben mal oder mal wieder oder immer wieder oder ständig im Grunde herausfordert und wenn ihr die Sehnsucht habt, dahin zu kommen, der Weg dahin ist die Begegnung mit Jesus Christus. Jesus Christus möchte euch hier herausholen und er möchte euch genau das, was der Asaf gefunden hat, schenken. Und Joachim hat ja den Gottesdienst angefangen, dass wir ja noch mitten in der Passionszeit sind. Und hier hinten steht es ja noch. Entschuldigung, danke. Osterzeit, natürlich. Osterzeit, nicht Passionszeit. Danke, ja. Osterzeit, aber da steht es ja noch. Jesus lebt. Jesus lebt. Jesus ist da. Er existiert in unserem Leben. Und wir dürfen genauso erfahren, wie das der Psalmist getan hat. Bei dir zu sein, ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Wenn ich bei dir bin, wenn du mir begegnest und wenn ich dir begegne, dann darf genau das in meinem Leben passieren. Dann darf Geborgenheit entstehen. Da darf Halt entstehen. Da werde ich getragen. Da spüre ich deine Nähe. Da habe ich eine Hoffnung, ein Ziel, einen Sinn in meinem Leben. Und du kannst hineinwirken. Lass uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du uns begegnen möchtest. Und wir danken dir, dass wir dir begegnen dürfen. Und dass so ein Gottesdienst ein ganz kleiner Puzzlestein in diesem Begegnen oder dir begegnen ist. Du dienst uns und wir dürfen dir dienen. Habe Dank dafür, dass du uns nicht alleine lassen willst in unserer Not, in unseren Herausforderungen, unseren Zweifeln, dass es dieses Dennoch, dieses Trotzdem gibt in unserem Leben. Und habe Dank, dass du uns einen Teller reich gedeckt hast, dass du uns schenken möchtest. Lass uns immer wieder neu dich suchen. Herr, und lass uns immer wieder neu wissen, dass wenn wir dich suchen, du uns findest. Dass du uns begegnest, uns wieder neu ermutigst, uns auferbaust, uns Mut und Kraft gibst für den Alltag, für jede Situation. Und dass du uns festhältst, am Glauben festzuhalten. Dafür wollen wir dir danken und dich loben und ehren. Amen.